Es war der Tag nach dem Sabbat, 2 Tage nach der jüdischen Passafeier, zu der Zeit, als Pontius Pilatus Präfekt von Judäa war, unter dem römischen Kaiser Tiberius. Es könnte also der 9. April des Jahres 30 gewesen sein. Mehrere Frauen gehen zu einem Grab. Sie wollen ihren geliebten Rabbi einbalsamieren, der 2 Tage vorher von den Römern gekreuzigt worden war. Doch das Grab ist geöffnet, der Stein ist weggerollt, der Leichnam ist nicht im Grab. Eine Gestalt in weißen Kleidern sagt ihnen: Jesus ist nicht hier, er ist auferstanden. Die Frauen können damit nichts anfangen. Sie sind verwirrt, verwundert. Doch dann begegnet der auferstandene Jesus mindestens einer dieser Frauen. Und später begegnet er noch anderen seiner Nachfolger. Was ist dran an dieser Geschichte? Wenn wir an die Evangelien dieselben Maßstäbe anlegen wie an andere historische Texte der Antike, dann schneiden die Evangelien erstaunlich gut ab. Es gibt sogar Leute, die kamen zum Glauben, weil sie der Frage nachgegangen sind, ob die Geschichte der Auferstehung glaubwürdig ist. Einer von ihnen ist Dr. Jürgen Spieß. Er ist Althistoriker und er erzählt, dass in der Oberstufe in der Schule neben ihm ein Mitschüler saß und der hat gesagt, Jesus ist wirklich aus dem Grab auferstanden. Jürgen Spieß fand das interessant und die Frage hat ihn nicht losgelassen. Stimmt das? Er hat dann Geschichte studiert und während seiner Doktorarbeit in alter Geschichte kam er zur Überzeugung, das stimmt tatsächlich, diese Geschichte von der Auferstehung. Und er hat dann später gesagt, ich wurde Christ, weil ich von der Auferstehung überzeugt war. Ich möchte heute mit euch einige von diesen Gründen anschauen, die Jürgen Spieß und auch andere davon überzeugen, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und ich möchte auch mit euch darüber nachdenken, wieso die Auferstehung wichtig ist, was sie für uns bedeutet. Ich habe 3 Punkte. Erstens: Die Botschaft, der Herr ist auferstanden, ist die Grundlage unseres Glaubens. Zweitens, die Auferstehung von Jesus ist ein Ereignis, das Spuren hinterlassen hat. Und drittens, die Auferstehung von Jesus gibt uns Hoffnung für die Zukunft. Kommen wir zum Punkt 1. Die Auferstehung ist die Grundlage unseres Glaubens. Das sagt zum Beispiel der Apostel Paulus im 1. Brief an die Korinther. Und wir haben diese Verse eingangs schon gehört. Ich habe euch weitergegeben, was ich empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am 3. Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, also Petrus, danach von den 12, dann von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten heute noch leben. Da haben wir die Kernbotschaft des Evangeliums. Jesus ist gestorben. Jesus ist auferstanden und beides ist im Einklang mit der Schrift. Gemeint ist damit das Alte Testament, vor allem die Propheten und die Psalmen. Und ganz wichtig, es ist gut bezeugt. Es wurde eine Liste von Zeugen weitergegeben. Paulus sagt, mir selber wurde diese Kernbotschaft beigebracht. Wann war das denn? Naja, sehr wahrscheinlich, als Paulus zum Glauben kam. Also in den 30er Jahren. Das heißt, diese Überlieferung, diese Kernbotschaft geht wirklich auf die 30er Jahre zurück, unmittelbar nach den Ereignissen. Und Paulus schreibt den Korinthern, jetzt wo ich euch diesen Brief schreibe, leben immer noch eine Menge Augenzeugen. Ist das glaubwürdig? Wann hat Paulus diesen Brief geschrieben? Der 1. Korintherbrief ist tatsächlich eines der wenigen Bücher des Neuen Testaments, wo sich liberale und konservative Theologen völlig einig sind, wann er geschrieben wurde, nämlich die Mitte der 50er Jahre. Und der Grund, warum man das so gut datieren kann, ist, weil dieser Brief verzahnt ist mit der Apostelgeschichte, wo über die Reisen des Paulus berichtet wird. Paulus schreibt im Brief an die Korinther, ich werde noch bis Pfingsten in Ephesus bleiben. In der Apostelgeschichte im Kapitel 19 lesen wir, dass Paulus ungefähr 2 Jahre in Ephesus war. Und im Kapitel vorher, in Kapitel 18, lesen wir, dass Paulus in Korinth war. Und während dieser Zeit hat er die Gemeinde in Korinth gegründet, an die er ein paar Jahre später aus Ephesus schreibt. Und Lukas schreibt in diesem Kapitel, während Paulus in Ephesus war, in Korinth war, wurde Gallio dort Prokonsul. Und diesen Amtsantritt vom Gallio können wir genau datieren, weil es eine römische Inschrift gibt in Delphi. Es war das Jahr 51-52. Wir sind jetzt also, als Paulus diesen Brief schreibt, 25 Jahre nach den Ereignissen. Ist es glaubwürdig, dass da noch Augenzeugen leben? Ja, natürlich. Nach 25 Jahren leben noch viele. Ist es plausibel, dass die sich noch gut erinnern an dieses Ereignis? Erinnert ihr euch noch gut an Dinge im Jahr 2001, besonders einschneidende Erlebnisse? Natürlich. Da merkt ihr, wie glaubwürdig diese Überlieferung ist. Da war keine Zeit für Legendenbildung. Und Paulus schreibt, das ist nicht nur glaubwürdig, das ist auch wichtig, dass Jesus auferstanden ist. Lest gerne heute Nachmittag zu Hause das ganze Kapitel 1. Korinther 15, denn das ganze Kapitel befasst sich mit der Auferstehung. Und im Vers 14 schreibt Paulus, ist Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Das heißt, der ganze christliche Glaube fällt in sich zusammen, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wäre klar, er war nicht der Messias. Der von Gott gesandte Retter, der die Menschen zurückbringt in eine Beziehung mit Gott, der sie befreit von den Mächten, die sie unterdrücken. Es gab in den 100 Jahren vor Jesus und in 100 Jahren nach Jesus eine ganze Menge von Personen, die aufgetreten sind mit dem Anspruch, der Messias zu sein. Auch diese Personen haben Anhänger um sich geschart. Doch dann kamen diese Personen gewaltsam ums Leben. Dann war klar, das war doch nicht der Messias. Weil Jesus auferstanden ist, wurde dann klar, er ist doch der Messias. Denn nicht die Römer haben gesiegt, die ihn gekreuzigt haben, nicht die Oberen der Juden, die ihn den Römern ausgeliefert haben. Jesus ist stärker, er ist nicht im Grab geblieben. Er hat sogar den Tod besiegt. Die griechische Übersetzung des hebräischen Maschiach, Messias, ist übrigens Christos, Christus. Und wenn wir sagen Jesus Christus, sagen wir Jesus der Messias. Beide Wörter im griechischen Hebräischen bedeuten der Gesalbte, also der von Gott eingesetzte Herrscher. Und wir haben es vorhin im apostolischen Glaubensbekenntnis gesagt. Jetzt sitzt Jesus zur Rechten Gottes. Das heißt, er herrscht mit Gott. Und wir haben gesagt, er wird wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das heißt, er wird sichtbar erscheinen und sichtbar seine Herrschaft aufrichten. Das wird eine gerechte Herrschaft sein. Und in der Zwischenzeit ist Jesus vor allem in seinen Nachfolgern gegenwärtig. Wir haben es am Ende der Lesung gehört. Jesus sagt, als er seinen Jüngern erscheint nach der Auferstehung, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Kommen wir zum zweiten Punkt. Die Auferstehung ist ein Ereignis, das Spuren hinterlassen hat. Ereignisse der Vergangenheit können wir nicht direkt sehen. Aber wir können auf sie schließen, aufgrund der Spuren, die wir heute vor uns haben. Das machen wir in der Naturwissenschaft übrigens sehr häufig, zum Beispiel in der Geologie. Weiß jemand, was das hier ist? Hey, jawohl, eine topografische Karte von einem Bereich von Süddeutschland. Die tiefer gelegenen Gebiete sind grün, die höheren sind braun. Und das ist das Nördlinger Ries in Bayerisch-Schwaben. Ihr seht da in der Mitte so einen kreisrunden Krater von gut 20 Kilometern Durchmesser. Und man glaubt, dass da damals ein Asteroid eingeschlagen hat, also ein Himmelskörper von über 1 Kilometer Durchmesser, der mit 70.000 Stundenkilometer eingeschlagen hat. Und auf dieses Ereignis schließen wir aufgrund der Spuren, die wir heute noch haben. Hier ist noch ein Bild vom Kraterrand, wie er heute aussieht. Ja, was sind die Spuren, die für dieses Ereignis sprechen? Zunächst können wir den Krater anschauen. Das sieht halt aus wie so ein Einschlagskrater. Vulkankrater sind ein bisschen anders. Dann finden wir Hochdruckformen von Quarz. Das sind Gesteinsformen, die nur unter extremem Druck entstehen. zum Beispiel bei so einem Einschlag. Dann finden wir massenweise sogenanntes Suevit-Gestein. Das ist eine Mischung aus erstarrtem, geschmolzenem Gestein und zermalmtem Gestein. Passt zu so einem Einschlag, denn in unmittelbarer Umgebung dieses Einschlags schmilzt alles. Weiteres Gestein wird zermalmt und diese Mischung beim Erstarren gibt halt dieses Gestein. Dann finden wir im Umkreis von 50 Kilometern Gesteinsbrocken durcheinander aus verschiedenen geologischen Schichten bis 4 Kilometer Tiefe. Passt auch zu so einem Einschlag, denn das macht einen Krater und sprengt das ganze Gestein erstmal weg und legt es in der Umgebung ab. Dieser Krater war 4 Kilometer tief, aber natürlich bleibt er nicht lang. Vom Brand rutscht das Gestein wieder nach. Und von all dem sehen wir heute Spuren. Deshalb schließen wir auf das Ereignis. Und aufgrund dieser Spuren können wir es auch datieren. Man hat es tatsächlich mit mindestens 4 verschiedenen Methoden datiert. Und alle ergeben, dass der Einschlag vor ungefähr 14,8 Millionen Jahren war. Schauen wir jetzt auf die Spuren von der Auferstehung Jesu. Denn die Auferstehung von Jesus war auch so ein einschlagendes Ereignis, was viele Spuren hinterlassen hat. Zum Beispiel, total enttäuschte und verängstigte Nachfolger Jesu werden mutig und überzeugt. Als Jesus gekreuzigt war, waren sie verzweifelt. Sie hatten alle Hoffnung aufgegeben. Sie haben gedacht, er war doch nicht der Messias. Und wir hofften doch, er sei derjenige, der Israel erlösen würde, haben sie gesagt. Und ein paar Wochen später treten sie öffentlich auf und behaupten, Jesus lebt, er ist auferstanden. Und sie sind so überzeugt, dass sie bereit sind, dafür den Märtyrertod zu sterben. Viele von ihnen sind gestorben dafür. Ja, was hat die Verwandlung bewirkt, wenn nicht die Auferstehung? Dann haben wir diese Berichte vom leeren Grab und von den Erscheinungen von Jesus in den Evangelien. Diese Berichte sind im Detail etwas verschieden. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass die Version, die Johannes vorhin gelesen hat, und die Version, die ich zu Beginn der Predigt erzählt habe, voneinander verschieden sind. Ich habe es eher nach dem Markus-Evangelium erzählt und Johannes nach dem Johannes-Evangelium. Und dass diese Berichte verschieden sind, spricht nicht gegen sie, sondern für sie. Denn sie sind ungefähr so verschieden, wie Augenzeugenberichte es nun mal sind, wenn das Ereignis wirklich überwältigend ist. Dass sie verschieden sind, bedeutet, da hat niemand hinterher die Berichte harmonisiert. Die sind noch ziemlich ursprünglich. Man hat auch Dinge drin stehen lassen, die man nicht unbedingt reinschreiben würde, wenn man die Geschichte beschönigen würde. Zum Beispiel, dass die ersten und wichtigsten Zeugen Frauen sind. Frauen galten damals nicht als Zeugen. Und wir hatten es vorhin in der Lesung aus dem ersten Korintherbrief. In der Liste der Zeugen werden nur die männlichen Zeugen aufgezählt. Wieso steht da, dass Frauen Zeugen waren? Es gibt nur eine Erklärung, es war tatsächlich so. Oder steht auch drin, dass Jesus oft nicht erkannt wird, wenn er nach der Auferstehung Menschen begegnet. Wir hatten es vorhin, Maria Magdalena hält ihn für den Gärtner. Das erfindet man nicht. Ja, so haben wir glaubwürdige Berichte hier. Und auch diese Stelle 1. Korinther 15, wo Paulus diese Überlieferung, die auf die 30er Jahre zurückgeht, zitiert, samt den Zeugen, ist so eine Spur der Auferstehung. Weitere Spur ist, dass Jesus göttlich verehrt wird, und zwar schon von Anfang an der christlichen Kirche. Wir sehen das schon im Neuen Testament, zum Beispiel daran, dass Jesus der Herr, Kyrios im Griechischen genannt wird. Das war damals der Titel für Gott. Ihr wisst vielleicht, dass die Juden beim Lesen des Alten Testaments ihrer hebräischen Schrift den Namen Gottes nicht ausgesprochen haben. Sie haben stattdessen Adonai, Herr, gelesen. Und als 200 vor Christus die griechische Übersetzung des Alten Testaments angefertigt wurde, die Septuaginta, da wurde überall dort, wo im Hebräischen der Name Gottes steht, im Griechischen Kyrios, Herr, geschrieben. Das heißt, wenn Jesus jetzt als Kyrios bezeichnet wird, als der Herr, dann ist es ein göttlicher Titel, der ihm gegeben wird. Und noch eine Spur der Auferstehung, dass wir heute am Sonntag Gottesdienst feiern. Und diese Feier am Sonntag, dem Tag der Auferstehung, geht wirklich auch zurück auf die Anfänge. Wir sehen schon Anzeichen davon in der Apostelgeschichte. Da schreibt Lukas, am ersten Tag der Woche, als wir versammelt waren, das Brot zu brechen, predigte Paulus. Die haben sich am ersten Tag der Woche getroffen. Die älteste uns überlieferte längere Beschreibung des Sonntagsgottesdienstes finden wir bei Justin dem Märtyrer, Mitte des 2. Jahrhunderts. Ich habe den Text leicht gekürzt. Ihr findet es vollständig frei verfügbar im Internet. Hört mal zu. An dem Tag, den man Sonntag nennt, findet eine Versammlung aller statt. Dabei werden die Denkwürdigkeiten der Apostel, also die Evangelien, oder die Schriften vorgelesen, der Propheten. Hat der Vorleser aufgehört, so gibt der Vorsteher in einer Ansprache eine Mahnung und Aufforderung zur Nachahmung all dieses Guten. War die Predigt. Darauf erheben wir uns alle zusammen und senden Gebete empor. Wenn wir mit dem Gebet zu Ende sind, werden Brot, Wein und Wasser herbeigeholt. Der Vorsteher spricht Gebete und Danksagungen mit aller Kraft und das Volk stimmt ein, indem es Amen sagt. Darauf findet die Ausspendung statt. Da haben wir das Abendmahl. Wer aber die Mittel und guten Willen hat, gibt nach seinem Ermessen, was er will. Und das, was da zusammenkommt, wird bei dem Vorsteher hinterlegt. Dieser kommt dann damit solchen zur Hilfe, die bedürftig sind. Die Kollekte. Am Sonntag aber halten wir alle gemeinsam die Zusammenkunft, weil Jesus Christus, unser Erlöser, an diesem Tag von den Toten auferstanden ist. Mitte des 2. Jahrhunderts, ganz ähnlicher Gottesdienst wie heute. Und was Justin erzählt, ist auch zu dem Zeitpunkt schon eine Tradition. Aber all diese Spuren und Hinweise auf die Auferstehung werden einige Skeptiker nicht überzeugen. Zum Beispiel, wenn sie glauben, dass die Naturgesetze grundsätzlich nicht übertreten werden. Die Auferstehung von Jesus ist ein Verstoß gegen die Naturgesetze. Und das bringt mich jetzt zu meinem dritten Punkt. Was bedeutet die Auferstehung von Jesus? Die Frage, ob Naturgesetze übertreten werden können, ist verwandt mit dem philosophischen Problem der Induktion. Beim Problem der Induktion geht es zum Beispiel um die Frage, wenn bisher jeden Morgen die Sonne aufgegangen ist, können wir dann sicher sein, dass sie morgen früh auch wieder aufgehen wird? Die Antwort ist, wir können es nicht logisch zwingend folgern. Und der Philosoph Bertrand Russell erläutert das am Beispiel eines Hahns. Ein Hahn wächst auf einem Bauernhof auf. Er beobachtet ein Gesetz. Jeden Morgen und jeden Abend bekommt er sein Futter. Und der Hahn denkt, das war schon immer so, das wird jetzt immer so weitergehen. Doch eines Morgens kommt der Bauer, nicht um ihn zu füttern, sondern ihn zu schlachten. Er soll in den Kochtopf. Der Hahn hatte keine Ahnung von dem größeren Zusammenhang, in dem sein kleines Gesetz steht. Er hatte keine Ahnung von der Vorläufigkeit der Gesetze, die er beobachtet hat. Und wisst ihr, ob wir die Auferstehung von Jesus für glaubwürdig halten, ist untrennbar damit verbunden, was für uns dieser größere Zusammenhang ist, in dem die Abläufe dieser Welt stehen und in dem die Naturgesetze stehen. Wenn für uns diese Welt alles ist und die Materie und die Naturgesetze, dann ist die Auferstehung von Jesus Unsinn. Dann wissen wir aufgrund der Naturgesetze, wie es weitergehen wird in Zukunft. Und das ist eine ziemlich düstere Prognose, denn in ein paar Milliarden Jahren, wenn die Sonne allen Wasserstoff verbrannt hat, wird sie sich ausdehnen zum roten Riesen, dann wird es auf der Erde so heiß, dass alles Leben, falls was dann noch da sein sollte, verglüht. Noch ein paar Milliarden Jahre später sind alle Sterne ausgebrannt. Das Universum ist ein toter, trostloser Ort, nur noch mit schwarzen Löchern, Neutronensternen, weißen Zwergen. Das ist die Prognose, wenn es nur die Naturgesetze und Materie gibt. Dann ist eigentlich alles sinnlos, weil irgendwann ist es unwiederbringbar vorbei. Dann ist auch mit dem Tod alles aus. Wenn aber für uns der größere Rahmen ist, dass es Gott gibt, wenn Gott diese Welt geschaffen hat, wenn er sie trägt und erhält und liebt und einen Plan für sie hat, eine Zukunft. Wenn er uns geschaffen hat, wenn er uns liebt, wenn er für uns eine Zukunft hat, über dieses Leben hinaus. Dann ist die Auferstehung von Jesus das zentrale Ereignis, an dem wir sehen können, was Gott für einen Plan hat. Und darauf möchte ich jetzt noch eingehen. Wir gehen wieder in 1. Korinther 15. Da schreibt Paulus: Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Erstling, das griechische Wort, das da steht, sind die Erstlingsfrüchte, also der Anfang der Ernte, der allererste Anfang. Und wenn der kommt, weiß man, ein paar Wochen später kommt die volle Ernte. Das heißt, die Auferstehung von Jesus ist nur der Anfang von ganz vielem, was noch kommen wird. Und eins, was kommen wird, ist die Auferstehung von uns allen. Und das ist dem Paulus total wichtig. Er sagt, unser Leben ist sinnlos, wenn wir nicht auferstanden sind. Der zweite Vers hier. Wenn die Toten nicht auferstehen, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Wir können nichts Besseres tun, als das Leben einfach zu genießen. Wisst ihr, das klingt so ein bisschen anders als das, was wir manchmal im Kopf haben. Wir schieben die Auferstehung manchmal ganz weit weg, jenseits unseres Denkhorizonts. Oft denken wir, wenn wir sterben, ist unsere Seele bei Gott in Ewigkeit. Und das ist unsere Zukunft. Das ist griechische Philosophie. Das ist nicht das biblische Denken. Gott hat uns Menschen geschaffen als Einheit von Körper und Seele. Und als Einheit von Körper und Seele haben wir eine Zukunft. Und werden wir auferstehen? Wir haben es vorhin im apostolischen Glaubensbekenntnis gesagt, in der letzten Zeile. Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Da steht das ewige Leben nach der Auferstehung der Toten. Natürlich dürfen wir sicher sein, dass wir in der Zwischenzeit bis zur Auferstehung bei Gott geborgen sind. Paulus spricht hier von dem friedlichen Schlaf der im Glauben Verstorbenen. Die Juden zur Zeit von Jesus hatten auch verschiedene Bilder für die Zeit bis zur Auferstehung. Zum Beispiel, dass die im Glauben Verstorbenen in Abrahams Schoß sind. Das greift Jesus auch einmal auf in einem Gleichnis. Oder dass sie im Paradies sind. Das hatten wir vorgestern im Karfreitagsgottesdienst. Da sagt Jesus zu dem mit ihm Gekreuzigten: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Doch unsere eigentliche Hoffnung ist die Auferstehung. Und diese Hoffnung gilt nicht nur uns. Im Neuen Testament seht ihr immer wieder Hinweise darauf, dass das, was Jesus getan hat, die Vergebung und Versöhnung mit Gott, die er für uns erworben hat durch seinen Tod am Kreuz, der Sieg, den er errungen hat über widergöttliche Mächte in der Auferstehung, das hat kosmische Bedeutung. Lest gerne mal das erste Kapitel vom Kolosserbrief zum Beispiel. Meine Lieblingsstelle dazu ist allerdings im Römerbrief, und die möchte ich euch jetzt vorlesen. Da schreibt Paulus: Die Schöpfung ist unterworfen der Vergänglichkeit, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Ist das nicht ein ausdrucksstarkes Bild von den Geburtswehen? Die Schöpfung hat starke Schmerzen. Es gibt so viel Leid und so viel Zerstörung. Und doch sagt Paulus, das ist nicht das Letzte, da kommt was nach. Ein paar Verse vorher schreibt er: Ich bin überzeugt, dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die kommen wird. Und hier lesen wir, die Schöpfung wird frei werden von der Vergänglichkeit. Wir werden eine unvergängliche Schöpfung haben. Alles an der jetzigen Schöpfung ist vergänglich. Und die Vergänglichkeit ist wirklich eingewoben schon in die Gesetze der Physik. Alles entsteht und vergeht wieder. Wenn die Schöpfung unvergänglich wird, bedeutet das, die Naturgesetze werden anders. Die Schöpfung wird verwandelt in eine neue Schöpfung mit anderen Gesetzen. Es wird nicht ewig so weitergehen, wie die jetzigen Gesetze vorhersagen. Und wir sehen hier, noch eine Sache zuerst noch, und dass es die neue Schöpfung nach neuen Gesetzen funktioniert, bedeutet auch, dass die Auferstehung Jesu, die ja der Beginn der neuen Schöpfung ist, natürlich nicht den alten Gesetzen gehorcht, sondern Jesus ist ja auferstanden mit einem unvergänglichen Leib. Was Paulus hier auch sagt, ist, es ist diese Schöpfung, die frei werden wird von Vergänglichkeit. Wir denken manchmal, Gott wird irgendwann diese Erde in die Tonne drücken und ganz im Anderswo seine neue Schöpfung schaffen. Gott liebt seine Schöpfung, er steht zu seiner Schöpfung, er hat für seine Schöpfung eine Zukunft. Hier steht, diese Schöpfung wird frei von der Vergänglichkeit. Auch das Bild von der Geburt sagt, das Neue kommt aus dem Alten. Die Auferstehung von Jesus sagt uns, das Neue kommt aus dem Alten. Der neue Körper von Jesus wurde aus dem Alten geschaffen. Das Grab war leer. Und wir haben es in der Lesung gehört, man konnte sogar noch die Markierungen von der Kreuzigung am auferstandenen Körper von Jesus sehen. Und dass diese neue Schöpfung unvergänglich ist, bedeutet, es gibt keinen Tod mehr, keine Krankheit, kein Leid. Wir haben im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung diesen schönen Vers, Gott wird abwischen alle Tränen. Und wir haben die Aussage, Gott und Jesus werden bei den Menschen wohnen. Der britische Theologe Tom Wright beschreibt das so. Jetzt besteht ein Vorhang zwischen der sichtbaren Welt, wo wir sind, und der unsichtbaren Welt, wo Gott und Jesus sind, dem Himmel. Und dann, wenn Gott und Jesus bei den Menschen wohnen, wird dieser Vorhang weggenommen werden. Himmel und Erde werden verbunden werden. Das finde ich eine schöne Beschreibung. Ja, und wenn Jesus sichtbar bei uns wohnt, heißt das, er wird sichtbar herrschen. Das heißt, dann wird endgültig und im vollen Maße all das erfüllt werden, was angefangen vom Alten Testament schon in den Prophezeiungen stand für den Messias. Vieles ist anspruchsweise natürlich schon erfüllt. Und wir dürfen auch jetzt schon natürlich anspruchsweise teilhaben an diesem neuen Leben. Ich fand es sehr schön, Johannes, wie du das im Gebet auch ausgedrückt hast. Paulus sagt ja auch, in uns wirkt die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Wir sind jetzt schon Bürger dieses zukünftigen Reiches. Ich komme zum Ende, zu einer Zusammenfassung. Was bedeutet also die Auferstehung? Und was haben wir alles dazu gesagt? Sie ist historisch gut belegt. Sie ist das Kernstück des christlichen Glaubens. Ohne sie fällt wirklich der ganze Glaube zusammen. Die Auferstehung bedeutet, dass Jesus tatsächlich der Messias, auf Griechisch Christos, ist und dass er auch der Herr, Kyrios, ist. Und die Auferstehung von Jesus ist der Beginn von einer neuen, unvergänglichen Schöpfung. Amen.
Hat Ihnen diese Folge des Begründet Glauben Podcasts wertvolle Impulse zum Weiterdenken geliefert? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter und wir freuen uns immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de, Institut für Glauben und Wissenschaft. Vielen Dank.